Nachdem Feucht, während Simnel und seine Jungs wie die Toten schliefen, den ganzen Nachmittag und auch den Abend ständig auf der Hut gewesen war, ob sich etwas Unerwünschtes ereignete, hatte er seinerseits die ganze Nacht über tief und fest geschlummert. Jetzt döste er noch durch den frühen Morgen und ließ sich von der Bewegung des Zuges, der gerade von Löschdurst aus durch das Tal des Smalstroms dampfte, sanft schaukeln. Er träumte von der Brücke über die Schlucht am Villinuspass, die man nie auf die leichte Schulter nehmen sollte und die jetzt immer schneller auf sie zukam, drohend wie ein Steuerbescheid. Alles konnte passieren, bevor sie diesen ausgetrockneten Mahlstrom aus Bergrutschen, Steinschlägen und nun ja, Felsen voller Banditen sämtlicher Spielarten erreichten. Um es bildlich auf den Punkt zu bringen, es war wie Spießrutenlaufen, und zwar barfuß. Nur dass es sich statt der Ruten eben um Felsen handelte. Und aus dieser Höhe besaßen schon Kieselsteine ganz üble Eigenschaften. Allein beim Gedanken an diesen Ort zuckte Feucht innerlich zusammen. Der Zug sauste durch die weite Landschaft. Hier gab es jede Menge Platz, das schon, aber nicht sehr viele Ortschaften. Nur hin und wieder eine kleine Siedlung. Überall war so viel Raum, und Eisenpfeil fraß ihn wie ein Tiger, stürzte sich hungrig auf den Horizont, als wäre er eine Beleidigung, und machte nur dort Halt, wo es Wasser und Kohle gab. Von beiden konnte man nie genug haben. Gegen Mittag rückten die Gebirgszüge von Überwald näher. Die Luft wurde kälter, und Eisenpfeils Geschwindigkeit hatte sich dem langsamen Anstieg durch das Vorgebirge in Richtung ihres Zielortes angepasst. Links und rechts der Strecke konnte man einsame Ziegenhirten sehen. Und unter den Leuten, die diesen neuen Apparat verwundert anstarrten, trugen auffällig viele Dirndl. In jeder Gemeinde, durch die sie kamen, erwarteten sie kleinere oder größere Gruppen mit Fahnen, einige sogar mit Blaskapellen, die keuchten und tröteten, während die Menge Eisenpfeil begeistert zujubelte. Bei diesen Gelegenheiten, wenn der Zug langsam und vorsichtig vorüberfuhr, musste man immer auf die kleinen Jungs aufpassen, die hinter ihm herrannten und ihrem Traum folgten. Ein Anblick, bei dem man am liebsten vor Freude gejodelt hätte. Feucht fiel auf, dass Simnel zunehmend besorgt wirkte. Deshalb nutzte er bei einer der seltenen Pausen, die sich der Ingenieur vom Führerstand gönnte, die Gelegenheit, sich unter vier Augen mit ihm zu unterhalten. »Dick, Eisenpfeil ist die beste Lokomotive, die du je gebaut hast, oder?« Simnel wischte sich die Hände an einem Lappen ab, der schon zu viele verschmierte Hände gesehen hatte, und antwortete, »Allerdings, Herr Lippwig, das wissen wir alle. Aber nicht wegen Eisenpfeil mache ich mir Sorgen, sondern wegen dieser Brücke über die Schlucht. Wir haben alles getan, was wir können, aber wir brauchen mehr Zeit. Die Brücke kann das Gewicht des Zuges mit allem drum und dran unmöglich halten.« »Ach was«, sagte Feucht. »Sie haben die Logistik und wissen alles über Gewichte und Belastungen und was es noch für Rechenschieberkram gibt. Und das alles sagt Ihnen eins. Aber ich sage Ihnen jetzt etwas anderes. Sollte die Brücke, wenn wir dort ankommen, nicht sicher sein, dann schlage ich vor, dass Eisenpfeil mit Ihnen und mir auf dem Führerstand einfach über die Schlucht fliegt. Für Sie klingt das vielleicht nach einem Taschenspielertrick, vielleicht sogar nach faulem Zauber. Aber wir werden tatsächlich fliegen.« Der Ingenieur sah aus wie jemand, der herausfinden soll, unter welchem Fingerhut die Erbse ist und der bis in die Stiefelspitzen hinein spürt, dass sie nie, nie, nie unter demjenigen sein wird, auf den er zeigt. »Herr Lippwig, sprechen Sie hier etwa von Magie? Ich bin Ingenieur, durch und durch. Wir halten nichts von Magie.« Auf einmal war Feuchts Stimme so sanft wie Sirup. »Ich glaube, Herr Simnel, dass Sie sich in dieser Hinsicht täuschen. Sie glauben an den Sonnenschein, obwohl Sie nicht genau wissen, wie er funktioniert. Und da wir gerade beim Thema, beziehungsweise nicht weit davon entfernt sind, haben Sie sich je gefragt, worauf die Schildkröte steht?« Dick war in die Enge getrieben und antwortete, »Also, naja, das ist ja was ganz anderes. Das ist halt, wie die Dinge so sein sollen.« »Entschuldigen Sie, mein Freund, aber das wissen Sie nicht. Trotzdem legen Sie sich jeden Abend ins Bett und sind fest davon überzeugt, dass die Welt immer noch da ist, wenn Sie am nächsten Morgen aufstehen.«